Hallo zusammen und willkommen zu dieser neuen Folge von der zweiten Staffel von Neupidi Hai. Diese Staffel ist diesmal den philippinischen Büchern gewidmet.
Hey Patrick!
Hey, long way da! Ich war zuerst da, dann habe ich es auch noch.
Hi!
Schön seid ihr wieder dabei. Beim letzten Mal hat uns Autorin und Übersetzerin Annette Hug eine kleine Einführung in die Welt der philippinischen Lyrik gegeben. Und wir haben erfahren, was es bedeutet, wenn die Philippinen im Jahr 2025 Gastland an der größten Buchmesse der Welt sein werden. In dieser Folge schauen wir uns ein Genre von philippinischen Büchern an, das die Sinne auf eine ganz andere Weise anspricht. Und zwar sind das Bücher zum Essen und zum Kochen. Zu diesem Anlass habe ich heute als Gesprächspartner Patrick Wirz eingeladen. Er ist Filipino-Schweizer und, wie Annette Hug, ebenfalls im Kanton Zürich aufgewachsen. Außerdem ist er aktiv bei Hallo Hallo dabei und Vorstandsmitglied bei Studio Filipino. Hallo Patrick und willkommen zu dieser Folge vom Neupidi Hai. Ich begrüße dich in unserem improvisierten Studio. Herzlichen Dank, dass du eingewilligt hast, heute mein Gesprächspartner zu sein. Als gute Gastgeberin möchte ich dir gleich eine Tasse philippinischen Kaffee einschenken. Das ist nämlich von unseren Sponsoren, Pamana Specialty Coffee. Und du kannst gleich mal probieren, wie es dir schmeckt. Ah. Möchtest du in Schwarz trinken?
Ah, ich trinke in Schwarz. Und ja, hallo miteinander. Hi Leni.
Und wie findest du ihn?
So richtig philippinisch, erinnert mich irgendwie an die Philippinen. Ja, schmeckt gut. Tipptopp. Danke.
An einem geheimen Ort über den Dächern von Zürich, von wo aus man direkt auf den Uetliberg, unseren Hausberg, blickt, habe ich mich mit Patrick getroffen. Wir haben uns zu philippinischen Gerichten unterhalten, die er aus der Kindheit kennt, und auch zu dem, was es auf den Philippinen gab, als er das letzte Mal die Reisfelder von seiner Mutter besucht hat.
Du bist ja in der Schweiz aufgewachsen, aber deine Mama ist Philippiner. Hast du da viel philippinisch gegessen?
Ja, ich habe sehr, sehr viel philippinische Küche gegessen, genossen. Ich habe eigentlich wie zwei Mütter. Ich habe noch meine Tante, das ist die ältere Schwester von meiner Mutter. Und das heißt, es wurde immer sehr viel bei uns philippinisch gekocht. Mittags wurde warm gekocht, abends wurde warm gekocht. Und so hatte ich die Gelegenheit, also viele verschiedene philippinische Gerichte zu essen und kennenzulernen. Unter anderem auch das Adobo. War aber auch immer sehr schweizerisch beeinflusst. Also das erste Gericht, das meine Mutter in der Schweiz kochen gelernt hat, war das Bratwurst und Rösti. Die Kartoffel, die ist in der philippinischen Küche, glaube ich, nicht so vertreten. Und ich kenne eigentlich das Adobo vor allem mit dem Herdöpfel, so nennt man es in der Schweiz. Und der Hintergrund war eigentlich, mein Vater hatte eigentlich nie Reis gemocht. Und daher hat meine Mutter oft auch Kartoffeln ins Adobo reingetan. Ja. Als ich im August 2022 in Luzon, ja, auf der nördlichen Insel von den Philippinen, hingereist bin, hat meine Cousine Adobo Duck gekocht, also mit Ente. Ich weiß nicht, wie man das auf Philippinisch sagt, Duck.
Idik, glaube ich.
Genau, also Adobo gibt es natürlich in allen Variationen, Schweinefleisch oder halt einfach Chicken Adobo und ja, alles was so herumläuft in der Provinz. Also eigentlich wenig Fisch-Elemente wie die Krevettenpaste Bagaung gibt es aber in einem speziellen Gericht, das heißt Pinak Bet, weil in der Provinz ja, produziert man sehr viel Gemüse und das wird natürlich auch entsprechend verkocht zu Pinak Bet. Also so Pinak Bet, das ist so eigentlich so ein typisches philippinisches Gericht für mich, oder, das ich von meiner Mutter und von meiner Tante eigentlich kenne.
Was verbindest du mit der philippinischen Küche?
Also einfach sehr einen großen Tisch mit vielen verschiedenen Gerichten, das sehr vielfältig ist.
Patrick, der eigentlich gelernter Buchhalter ist und heute als Datenanalyst arbeitet, ist nicht nur Foodie. Er schlüpfte letzten Herbst auch unverhofft in die Rolle eines sozusagen kulinarischen Fremdenführers. Dann nämlich als Studio Filipino vom philippinischen Künstler und Restaurateur Claude Tayag kontaktiert wurde. Bevor Claude sein Buch The Ultimate Filipino Adobo an der Frankfurter Buchmesse 23 vorstellte, machte dieser zunächst in Zürich Halt. Sein Wunsch war es, unter anderem philippinische Restaurants in der Schweiz zu besuchen und herauszufinden, wie man hierzulande denn Adobo kocht. Patrick hat sich also mit Claude getroffen und ihn gleich auf eine Rundfahrt auf dem Zürichsee mitgenommen. Am nächsten Tag fuhren die beiden dann nach Bruck, wo sie das philippinische Restaurant Papa Oros besuchten.
Du warst ja damals mit Claude Tayag unterwegs. Claude Tayag ist ein Künstler, er war auch einmal Architekt und besitzt heute ein Restaurant. Und ich habe dann später erfahren, dass er eine Kolumne hat im Philippine Star, die wöchentlich erscheint. Und er hat ja letztens ein Buch herausgegeben. In dem Zusammenhang hast du ihn auch in Zürich getroffen. Magst du ein bisschen erzählen, was ihr da alles zusammen erlebt habt?
Claude, er hat explizit gesagt, er heiße Claude, aber er schreibt sich Claude, also wieder französischer Name. Claude war ein Wirbelwind in Zürich. So habe ich ihn erlebt. Ich habe ihn am 15. Oktober in Zürich begrüßen dürfen, am Bahnhof von Zürich, also im Hauptbahnhof. Und als ich am Perron stand, kam Claude auf mich zu und hat eigentlich gerade am Anfang über Adobo gesprochen mit mir. Und ich sagte ihm, ja, okay, können wir kurz mal einen Kaffee nehmen? Ich bin erst aufgestanden und es wäre super, wenn wir etwas trinken gehen. Und wir hatten dann kurz unseren Espresso, dachte ich. Aber dann erzählte er von seinem Buch. Und das Buch, das hat er mitgebracht und das heißt The Ultimate Filipino Adobo. Und dieses Buch ist eine Sammlung von persönlichen Rezepten von verschiedenen Köchen, die er interviewt hatte. Und es war ein krasser Einstieg. Er hat mir so viel über Adobo in diesem Café im Shopville erzählt, dass ich eigentlich schon praktisch überflutet war. Und langsam hat er auch, wurde er hungrig, oder? Und dann sagte er, ja, können wir etwas essen? Und er hat gesagt, er kam von Italien, von Milano. Er war die Woche davor in Milano und hat dort sein Buch auch präsentiert und hatte noch Parmaschinken dabei. Und er möchte gerne feines Brot dazu essen. Und dann sind wir in die Bäckerei gegangen und hatten knuspriges Brot gekauft und sind dann gemeinsam an den Mythen gefahren. Und dann haben wir einfach unser Brot gebrochen, aufgemacht und dann haben wir einfach Gorgonzola reingelegt und Parmaschinken. Und wir haben dann am Bürkliplatz am schönen Zürichsee abgemacht mit dir, Leni, und dann mit zwei weiteren Kollegen und einem Gast von den Philippinen, das war ein Student, und sind dann auf das Schiff gegangen und haben eine schöne Seerundfahrt gemacht. Und auf dieser Reise, wir hatten eigentlich das Panorama eigentlich nicht groß uns, reingezogen, sondern Claude hat uns eigentlich permanent unterhalten über Adobo, indem er uns gefragt hatte, wie wir unser Adobo zubereiten. Und das Interessante war und das Lustige war, er konnte dann die Herkunft der Eltern, also der eine Elternteil, eigentlich herausfinden, als wir erzählt haben, wie wir unser Adobo gekocht haben.
Er ist quasi der forensische Adobo-Experte. Also sag mir, wie du dein Adobo kochst und ich sage dir, woher du bist. So.
Genau.
Ihr habt dann noch abgemacht, um euch noch weiterhin zu treffen. Was habt ihr dann am nächsten Tag noch gemacht?
Ja, also am nächsten Tag ist er selber in ein fribourgeoises Fondue-Restaurant gegangen und hat sich ein Fondue bestellt. Das hat er selber genossen und am Abend haben wir uns dann wieder getroffen. Ich habe ihn dann abgeholt und wir sind dann und haben das Papa Oros besucht. Die ganze Familie von Papa Oros, die Familie Guevara, war auch dort und dann gab es ja, eine schöne Möglichkeit, auch diese Familie kennenzulernen. Und er hat dann auch den ganzen Laden sozusagen unterhalten. Jetzt mein Rechner. Er hat jeden und jede gefragt, wie kocht ihr euer Adobo? Und so war eigentlich ja, der Abend gefüllt. Und es gab sehr viele Lacher oder Aha-Momente, auch für mich. Und mit diesen vielen Fragen und Antworten bin ich natürlich auch wieder zurückgegangen und habe dann meine eigene Mutter dann gefragt, oder, wie sie ihr Adobo kocht. Und das war extrem schön zu hören, wie die Mütter von Müttern sozusagen ihr Adobo zubereitet und kocht. Oder? Wir haben noch eine Kollegin, die Kathleen, wo auch ja, bei vielen Aktivitäten auch dabei ist. Und sie hat dann Claude eine kleine Tour auch gemacht. Sie war dann mit Claude in Einsiedl, hat natürlich das Kloster Einsiedeln gezeigt. Das war dann, glaube ich, auch kurz in Luzern auf der Kapplerbrücke. Und dann am Abend haben sie dann ja, sein Adobo mit der ganzen Familie von Kathleen gekocht. Und ich glaube, sie sind dann relativ spät ins Bett gegangen und am nächsten Tag musste er sehr, sehr früh auf den ersten Zug Richtung Frankfurt an die Frankfurter Buchmesse. Ich fand es mega spannend, dass ich Claude kennenlernen durfte. Er hat mir auch eine Widmung ins Buch geschrieben. To Patrick, proud of your rich culinary heritage, hoping this Adobo book will help you to rediscover and reconnect with your mother's heritage. All the best. Und das fand ich extrem schön, weil mit diesem Buch habe ich auch mit meiner Mutter über ihr Adobo gesprochen. Und sie hat dann von meiner Großmutter erzählt, wie sie im Garten eigentlich in Töpfen das Adobo angerichtet hat. Und das Coole beim Adobo ist ja, dass durch den Essig eigentlich du Adobo eigentlich gar nicht unbedingt im Kühlschrank aufbewahren musst. Also man kann es auch gut kalt mitnehmen und dann ja, auf einer Wanderung dann wieder aufwärmen bei einem Feuer. Und das war mega schön, dass ich mit meiner Mutter über solche Sachen reden konnte und sozusagen, ja, wie er geschrieben hat, die Verbundenheit zu den Philippinen ja, nach 42 Jahren wieder aufbauen konnte.
Es folgt eine entgeltliche Einschaltung.
Wer freut sich am Morgen schon nicht auf eine feine Tasse Kaffee? Vor allem, wenn der Kaffee frisch aus der Mühle kommt. Aber habt ihr gewusst, dass in der Schweiz jetzt auch Kaffeebohnen aus den Philippinen erhältlich sind? Bamana Specialty Coffee bietet Kaffeebohnen für Röstereien und Private an, damit wir hier in Europa endlich auch philippinischen Kaffee geniessen können. Ihre Arabica-Bohnen stammen von Kaffeebauern aus Mindanao, die nachhaltige Anbaumethoden anwenden. Im Gegensatz zu den grossen Kaffeeproduzenten bestechen sie mit Qualität statt Quantität und sorgen so für einen authentischen Genussmoment. Mit dem Kauf von Bamana Kaffeebohnen wird gewährleistet, dass die Gemeinschaften dort einen fairen Preis erhalten und ihren Spitzenkaffee langfristig produzieren können. Geht auf bamana.ch und besucht ihren Shop. So könnt auch ihr den einzigartigen Geschmack von philippinischem Kaffee entdecken. Also jetzt können wir uns vielleicht dem Buch widmen, The Ultimate Filipino Adobo, Stories Through the Ages von Claude Tayag. Er hat uns ja beim Spaziergang erzählt, dass er das 9. Kind sei. Und deshalb haben sie gedacht, sie nennen ihn Cloud Number 9. Und deshalb spricht man den Namen so aus, obwohl er ja Claude geschrieben wird. Das Buch erschien 2022 beim House Printers Verlag.
Du hast ja noch in Erfahrung gebracht, wie das Buch zustande gekommen ist. Magst du ein bisschen zusammenfassen?
Was hat ihn eigentlich bewogen, dieses Buch zu schreiben, meinst du? Er hat sich inspirieren lassen von einer Ankündigung vom Department of Trade and Industry, also vom philippinischen Handelsministerium. Die haben eigentlich angekündigt, dass die Philippinen die Zubereitung von Adobo vereinheitlichen möchte. Das hat dann 2021 weltweit zu Diskussionen geführt. Das wäre dasselbe, wenn wir in der Schweiz sagen würden, wir wollen ein einheitliches Fondue zubereiten und das gilt dann per Gesetz als Nationalgericht. Also dann würde es eigentlich keine Moitié-Moitié geben.
Man kann es ja eigentlich nach Lust und Laune zusammensetzen. Man kann auch Appenzeller Käse nehmen von mir aus, man kann auch anderen Käse nehmen, anderen Wein, egal, einfach wie es einem gerade gut dünkt.
Genau. Beim Adobo ist es dasselbe, also es gibt ja 7100 Inseln, zig Provinzen mit verschiedenen Einflüssen von Europa durch die Spanier, durch die Chinesen, durch Händler, die arabischen Händler, die die Gewürze dann mitgebracht haben. Das Adobo ist so vielfältig und das hat zu großen Diskussionen geführt, nicht nur in den Philippinen, sondern vor allem in der, wie sagt man, in der Diaspora, weil die Filipinos und Filipinos, die sind eigentlich weltweit sehr gut vertreten und das gab einen kleinen Aufschrei. Und das war eigentlich seine Motivation, dass er eigentlich verschiedene Menschen interviewt und fragt, wie sie ihr Adobo kocht. Und das hat er eigentlich zusammengefasst in seinem Buch The Ultimate Filipino Adobo. Also er beschreibt eigentlich nicht, wie man es vereinheitlichen soll, sondern wie vielfältig es eigentlich ist.
Ich habe das Buch vor mir liegen. Es ist recht groß und ein bisschen quadratisch. Das Schöne am Buch ist ja, also wenn man an Kochbücher denkt, dann hat vielleicht jeder Schweizer hat bei sich zu Hause den Tipptopf. Aber dieses Buch ist eigentlich wirklich so eine Art ein Fotobuch. Und ich lese einfach einen kurzen Ausschnitt aus dem Vorwort, weil ich finde, dass es eigentlich den Zweck des Buches gut zusammenfasst. Es ist auf Seite 13. Adobo in the Filipino context could mean both the cooking method and the cooked dish, and that's where all the confusion starts. Any vegetable, plant-based protein, seafood or meat can be cooked the adobo way, simmering it with vinegar and variable seasonings and spices. It can be simply boiled straight away, or marinated first and then braised, pan-fried till the meat's oil is rendered, and then simmered with its marinade and water until tender, with the option to fry further to a crisp. The leftover chicken or pork adobo could be shredded, think pulled meat, and then deep-fried into adobo flakes. Whichever, the Filipino adobo is perhaps the country's most popular dish. Countless variants are created, so it would be inaccurate to call it a singular dish. To say there are 7,640 recipes of our adobo is an understatement. There are as many kinds of adobo as there are households. In Filipino cooking, most of our dishes are named after the manner they are prepared. Thus, we have adobo and baksiu, cooking with vinegar and a variation of spices and seasonings, sigang, boiling with a souring fruit, kilao, washing with vinegar any fresh seafood, eating it raw, ihaw, grill, prito, fry, laga, boil, etc. It is to be noted too that a cooked dish conforms with the maker and not a codified recipe. Hence, there's infinite room for interpretation, depending on personal preference, availability of ingredients, religious beliefs, and dietary and budgetary constraints, not to mention the myriad of sausawan or sauces available to adjust the dish's flavor to one's liking. In fact, the eater is even expected to do this, with the presence of toyo, patis, suka, calamansi, and sili on the table. Und weiter unten sagt er noch, I've always believed Filipino cuisine is perhaps one of the most democratic and egalitarian cuisines in the world. The Pinoy cook has no ego. It is an interactive cooking. It is a living thing that keeps evolving. Wir haben ja schon gesagt, es ist kein Kochbuch in dem Sinn. Es hat auch sogar Gedichte drin. Es hat auch verschiedene Kapitel. Er beschreibt zum Beispiel in einem Kapitel die Klassiker, also die klassischen Variationen von Adobo. Zum Beispiel Adobo Saputi. Das ist, wenn man eben die Sojasauce weglässt und dann wird das Adobo eher weißlich. Oder Adobo sa Dilaw, das heißt eben das gelbe Adobo, das wäre, wenn man eher Kurkuma reinmischt. Oder Adobo sa Gata, also Adobo mit Kokosmilch. Und Adobo sa Pula gibt es auch noch, also rotes Adobo. Und das wäre dann Adobo mit so Achuete oder diese Anato-Samen, wie wir sie vielleicht hier besser kennen. Und da gibt es noch das, ein weiteres Kapitel zu den Pre-Hispanic Adobos. Da gibt es Beispiele von Gedichten aus den Gerichten aus den verschiedenen Regionen, also Ilocano, Pampanga, Tagalog und Ilongo, auf die Spanier eben gestoßen sind, bevor eigentlich das Wort Adobo eingeführt worden ist. Und zuletzt gibt es noch ein Kapitel, wo Claude Tayag seine eigene Interpretation vorstellt. Da gibt es so einen Schritt für Schritt mit Fotos, wie man auch so ein Pork Belly Adobo mit so einer knusprigen Kruste hinbringt. Und es gibt auch Inspirationen, wie man ein vegetarisches Adobo machen kann. Zum Beispiel anstatt Fleisch kann man eben auch Gangkong, diese Water Spinach Adobo machen, Okra, Auberginenpilze. Und ein philippinischer Freund von mir, der Veganer ist, der hat auch letztens erzählt, dass er mit Planted Chicken eigentlich auch gutes Adobo hinkriegt. Genau, also wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Lust gemacht haben auf dieses Buch und auf Adobo, dass ihr euch das mal anschaut, The Ultimate Filipino Adobo. Und die These ist eigentlich, wie du sagst, es gibt gar kein ultimatives Filipino Adobo. Also Claude hat immer gesagt, das beste Adobo überhaupt ist eigentlich das Adobo, das wir von unseren Müttern kennen. Also das Adobo, das unsere Mutter kocht, das ist für uns, für jeden Einzelnen sowieso das beste Adobo.
Wenn man Filipinos fragt, wo man des Landes besten Köche und Köchinnen findet, sind sich viele einig, dass es Pampanga ist. Diese Provinz auf der Hauptinsel Luzon, dort, wo sich übrigens auch der internationale Flughafen Clark befindet, wird von manchen sogar als kulinarische Hochburg betrachtet, the culinary capital of the Philippines. Man munkelt, dass es daran liegt, dass dort schon immer viele verschiedene Kulturen aufeinander trafen. Pampanga wurde 1571 von den spanischen Besetzern erstmals zu einer Provinz ernannt und gilt als älteste philippinische Provinz überhaupt. Es ist auch die Geburtsstätte von Sisig. Ursprünglich war Sisig eine Art Hackfleischpfanne aus vorwiegend gewürfeltem Schweinehirn. Inzwischen bieten aber viele Restaurants Tofu-Sisig als beliebte fleischlose Alternative an. Auch das Restaurant von Claude Tayag, Valedutung, befindet sich in Pampanga. Es liegt in Angeles, etwa 90 Kilometer nordöstlich von Manila, und verspricht seinen Gästen mit seiner außergewöhnlichen Architektur und den Kunstwerken des Kochs höchstpersönlich mehr als nur ein kulinarisches Erlebnis.
Du hast ja noch ein weiteres Kochbuch mitgebracht.
Ja, ich habe noch, also mein allererstes Kochbuch, also es ist mehr ein Heft, das heißt A Selection of Recipes from the Philippines, A Taste of the Philippines. Und das wurde geschrieben von Kenneth Mitchell. Und in diesem Buch ist es eine Tour d'Horizon, oder? Von verschiedenen philippinischen Gerichten. Also das Adobo ist drin, das Kinilaw, Naista, also das Ceviche, oder? Das man kennt. Dieses Heft, das ist für mich eine Inspiration. Ich habe jetzt bei Adobo begonnen Und ja, mein Ziel ist es, dass ich eigentlich so viele philippinische Gerichte kennenlernen kann und ja, die verschiedenen Geschichten auch erfahren kann.
Man kann wahrscheinlich keinen Podcast zu philippinischen Büchern zum Kochen machen, ohne auch Nora Daza zu erwähnen. Nora Daza ist 1928 geboren und hat bis 2013 gelebt. Man betrachtet sie als die Julia Child der Philippinen, weil sie schon damals nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern auch in den USA verschiedene Restaurants, glaube ich, auch eröffnet hat. Ihr könnt mal gerne ihren Namen googeln. Also ihr Großvater war, glaube ich, von Pampanga, sie selber ist aus Batangas. Ihr werdet sicher das eine oder das andere Buch von ihr wiedererkennen. Also ich weiß noch, wo ich aufgewachsen bin, haben wir auch eine Kopie von ihrem Kochbuch zu Hause gehabt. Ein weiteres Buch, das ich noch gerne erwähnen möchte, ist 7000 Islands, A Food Portrait of the Philippines von Yasmin Newman. Das ist 2014 erschienen und auch dieses ist eher ein Fotobuch als wirklich ein Kochbuch. Es ist auch so eine Art Hommage an die Philippinen und an die philippinische Küche. Ich glaube, auch Newman hat eine ähnliche These aufgestellt wie Claude Tayac. Ich wollte nur einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Land, sea and thousands of years are shared between the Philippines and its Southeast Asian neighbors. The earliest evidence of human life in the Philippines can be traced back 470,000 years in the fossilized remains of the Tabon man. The Negrito ethnic group arrived next, followed by Taiwanese Aborigines, who also spread throughout Southeast Asia. Today, descendants of these Malayo-Polynesian or Austronesian people make up the Philippines, Malaysia, Indonesia, and Polynesia, along with parts of Thailand, Vietnam, and southern China. Cultural ties are interlaced in racial characteristics, customs, and language. They are also present in food. The ancient empires of India and China have roots throughout Southeast Asian cuisine. Chinese-inspired noodles of pancit are a staple in the Philippines, as are Thai pad and Indonesian goreng. Und weiter unten schreibt sie noch: While Southeast Asian cooking shares much in common, environment and time have cast unique identities. The absence of a Filipino royal family or imperial court is just one example of how history has shaped contemporary cuisine. Where Thai or Laotian cooking was filtered to the masses through the imperial kitchens, Filipino food was passed down through families of the landed elite. This difference of circumstance contributes to a long-held Filipino preference for home cooking over restaurant food. Ich glaube, was sie da schreibt, ist eigentlich noch eine gute Beobachtung oder eine Beobachtung, die ich auch teile, weil das Problem, glaube ich, bei philippinischen Restaurants und warum es schwierig ist, sich zu etablieren als philippinisches Restaurant, ist, dass halt die meisten Filipinos kommen und die finden, ich koche es eigentlich zu Hause besser. Und die besten Erlebnisse in einem Restaurant, die ich bis jetzt gemacht habe, sind wirklich die Restaurants, die von vornherein sagen, wir sind zwar philippinisch oder philippinisch inspiriert, aber wir machen das mit einem Twist. Und so kommt man eigentlich von Anfang an ins Restaurant rein und man erwartet nicht, dass es so gut ist wie zu Hause, sondern man erwartet einfach ein paar Erinnerungen oder Geschmacksrichtungen, die einem bekannt vorkommen, aber dann doch irgendwie überraschend sind.
Also Adobo ist auch sehr, sehr experimentierfreudig. Ich habe auch schon selber Adobo gekocht, einfach für mich. Man kann eigentlich ja, verschiedene Essigarten eigentlich testen. Das ursprünglichste ist natürlich vom Zuckerrohr. Das ist natürlich sehr süß. Kokosnuss weniger kann man auch verwenden. Aber man kann es auch mit Apfelessig mal probieren. Das schmeckt dann sehr speziell. Oder mit Wein. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Oder verschiedene Sojasoßen gibt es natürlich auch.
Er hat irgendwie erzählt von einer, die macht ihr Adobo mit Froschschenkeln.
Ja, Frösche gibt es viel in den Provinzen. Regionen, wo Reisfelder haben, gibt es auch sehr viel Wasser und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich in den Philippinen war, als es sehr tropisch regnete, das war ein riesen Quark-Konzert, oder? Und ich kann mir gut vorstellen, also ist auch sehr proteinreich ein Frosch, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsprotein sozusagen.
Vielleicht für die, die jetzt weder mit Froschschenkeln noch sonstigen tierischen Produkten etwas anfangen können, wollten wir noch aufmerksam machen auf ein weiteres Buch, das 2022 erschienen ist. Es heißt Filipino Vegan und das ist eigentlich eine Sammlung von Rezepten, die es auf der Webseite gibt von Astig. Da gibt es ganz viele verschiedene Ideen, wie man philippinische Gerichte auch vegan realisieren kann. Seit Patrick bei Studio Filipino dabei ist, wirkt er als Datenspezialist auch aktiv bei einem Projekt mit namens Mapping Philippine Material Culture. Er arbeitet dafür eng mit verschiedenen Schweizer Museen zusammen. Das Ziel von Studio Filipino ist, dass die philippinischen Museumsbestände aller Schweizer Museen auf die Plattform der SOAS University of London hochgeladen werden. Dort sieht man sie dann auf der Weltkarte abgebildet. Und so soll eine möglichst vollständige digitale Sammlung von philippinischen Museumsobjekten weltweit entstehen.
Apropos Mapping, ich glaube, ein privates Projekt von dir ist ja auch, dass du Daten zu philippinischen Restaurants sammelst.
Ja, also ich habe mal begonnen, Restaurants zu entdecken in der Schweiz und auch in Deutschland, in Spanien, in Italien. Und die habe ich einfach mal gesammelt. Ich habe sie auch, ja, bei Hallo Hallo habe ich auch so eine Tabelle zur Verfügung gestellt, damit auch andere Pinoys und Pinays von der Second Generation die Restaurants besuchen können. Die Daten sind ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich einfach Rohmaterial. Das Interessante ist dann, diese assoziativ dann zu verbinden mit mir persönlich und mit meinem Umfeld. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Also wenn ich in ein Restaurant gehe, dann ist es nicht, dass ich die Menükarte studiere, sondern ich frage die Besitzerin, die Köchin oder was im Topf ist oder von wo das Gericht herkommt. So in Kontakt mit den Menschen, das ist eigentlich so die Verbindung, die mir mal Spaß macht. Ich kann nicht jedes Restaurant besuchen, aber mein Ziel ist, dass ich alle in der Schweiz mal besuchen kann. In Österreich war ich schon mal in einem Restaurant, das Lola Lola heißt. Und in Deutschland war ich noch in keinem, aber das kann ja noch werden.
Wenn man jetzt auf Instagram schaut, werde ich eigentlich überflutet mit Feeds zu philippinischen Restaurants weltweit. Ich glaube, es gibt so wirklich ein wachsendes Interesse an philippinischem Essen. Also zum Beispiel gibt es das Kasama in Chicago, das ja sogar einen Michelin-Stern hat. Und das Spannende, finde ich, ist, dass das philippinische Essen zum einen sehr urchig ist, also wir haben gesehen, es ist noch präkolonial, aber zum anderen ist es auch immer im Wandel. Also wir haben zum Beispiel beim Papa Oros kann man ja auch so ein Ube Cappuccino oder Ube Latte oder so bestellen und auf diesen Instagram-Feed sehe ich auch immer so die neuen Interpretationen von Kinilau. Es gibt da so viel Gestaltungsfreiraum und eben Spielraum auch für, wie man mit den alten Gerichten, wie man sie neu interpretieren kann. Und das finde ich eigentlich eine schöne Metapher für uns als philippinisches Volk, dass wir uns eigentlich immer weiterentwickeln, aber trotzdem, also schauen wir zurück auf dort, wo wir hergekommen sind. Du bist zum Beispiel jetzt Schweizer, aber auch Filipino und kannst dich für das Land und für deine Wurzeln begeistern.
Ich nehme das auch so wahr, also auf Instagram. Ich meine, okay, das ist auch manchmal auch ein Bubble auch, oder? Das sind auch viele Daten und so. Alles, was man anschaut, das wird wieder auch vorgetragen. Es gibt sehr viele auch YouTube-Stars, die verschiedene Gerichte wunderbar darstellen und auch historisch oder aufarbeiten. Das ist einfach mega interessant.
Also eben im Hinblick auf die Buchmesse ist es ja, glaube ich, auch eine Frage, was gehört eigentlich zum Kanon oder was zählt eigentlich als philippinisches Buch? Sind das Autoren, die nur auf philippinischen Sprachen schreiben? Sind das Autoren, die auf den Philippinen geboren sind? Können es auch Autorinnen sein, die in der Diaspora leben und vielleicht auf Englisch oder auf Deutsch schreiben? Aber ich denke, so wie das Essen ja so vielfältig ist und sich so gewandelt hat auch, glaube ich, braucht es auch diese Offenheit zu erkennen, dass ein philippinisches Buch ist nicht nur ein Buch, das man in Manila am Schreibtisch von einem philippinischen Autoren geschrieben hat, sondern es könnte vielleicht auch ein Buch sein, das auf Französisch erscheint. Und das sind einfach so Fragen, die wir eben eigentlich in dieser Diskussion zum Essen wiederfinden. Ja, also ich glaube, wir haben uns da wacker geschlagen, auf Hochdeutsch. Ich danke dir, Patrick, herzlich für deinen Besuch in meinem geheimen Studio. Ich hoffe, man hat nicht allzu viele Nebengeräusche gehört. Wir danken den Sponsoren bei Pamana Specialty Coffee und ich danke Richard für die Musik. Wir danken euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
Maraming salamat. Danke, Leni.
Danke dir. Tschüss zusammen.
Bye-bye. Thank you.